Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 2. Juni schon. Und ich habe einen ganz großartigen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Und als ich eingeladen war nach Dortmund zum Kosmos Wagner, da habe ich ihn mir endlich gekrallt und konnte mit Tobias Kratzer über das moderne Regietheater reden, über die Visionen, die er für sein Opernhaus in Hamburg hat, denn dort ist er ab nächster Spielzeit Intendant. Tobias Kratzer, wir wissen es alle, ist gefeierter Regisseur. Unter anderem hat er den unglaublich lustigen, tiefsinnigen, ernsten, tragischen, traurigen Tannhäuser bei den Bayreuther Festspielen inszeniert. Ich würde sagen, kein langes Vorgequatsche, denn in diesem Gespräch geht es um alles. Und hier ist er und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tobias Kratzer.
Guten Morgen.
Auf dem Podium, das war ein bisschen lustig, haben Sie erzählt, dass parallel, als Sie Podiumsdiskussionen hatten, irgendjemand im Auftrag der Hamburgischen Staatsoper losgegangen ist, um zu gucken, was für ein Catering gibt es in der Pause. Warum ist das so wichtig?
Ich finde das wichtig, weil für das Publikum ja ein Opernbesuch ein Gesamterlebnis ist. Und da ist natürlich der zentrale Teil, das, was auf der Bühne stattfindet, dass das irgendwie Spaß macht, dass das eine Exzellenz hat, dass das eine Bedeutung hat. Aber ich glaube, für jeden Besucher, jede Besucherin ist auch, wie kommt man rein, wie wird man begrüßt, wo gibt man seine Garderobe ab, was kann man in der Pause essen oder trinken, mindestens genauso Teil eines gelungenen Abends. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier vom Regisseur zum Intendanten gewechselt bin, denke ich diese Aspekte oder versuche ich diese Aspekte als Teil der Gesamtinszenierung eines solchen Abends natürlich adäquat mitzudenken.
Ist ja auch was, was viele Häuser, glaube ich, vergessen haben. Es war so eine Selbstverständlichkeit, man geht in die Oper, man hat das Abo, dadurch wird man gezwungen, Volksbühne, dass man jeden Abend da rein muss. Es war, glaube ich, das Festspielhaus Baden-Baden, die haben als erste so das Slogan damals gehabt, die beste Gastgeberin der Welt. Ja, da kriegte jeder dann eine Blume beim Rausgehen und wichtig war auch, die Künstlerinnen und Künstlergarderoben sollten schön sein, damit die Künstler kommen, weil das manchmal mehr wert ist als Geld. Wir sehen das in Skandinavien, dass Konzerthäuser gar nicht mehr nur Konzerthäuser sind, sondern dass es da eine offene Bühne gibt, dass es ein Restaurant gibt, dass es eine Kunstausstellung gibt. Ist das etwas, wo man vielleicht als Intendant tatsächlich auch denken muss, wir müssen raus aus dieser Nische und wir müssen ein Environment, eine Umgebung schaffen, in der Leute Kultur grundsätzlich atmen?
Ja, ich versuche auch jede Produktion, also jetzt bei allen Neuproduktionen, speziell auch bei Uraufführungen so zu denken, dass ich immer versuche mitzudenken, was würde jemanden interessieren daran, der jetzt nicht in einer Opernblase steckt. Weil das ein neues Werk von Olga Neuwirth für jemanden, der ohnehin schon ein Kenner und Liebhaber zeitgenössischer sogenannter im Großen geschrieben neuer Musik ist, das versteht sich, aber wie erkläre ich jemandem, der sozusagen ganz selten oder vielleicht gar nicht in die Oper geht, warum dieses Werk jetzt der Abend ist, den er hier sehen sollte um jeden Preis. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also bei allen Werken eigentlich auch mitzudenken, nicht nur das Gesamterlebnis, sondern auch, was ist relevant für jemanden, der nicht per se in einer Opernbubble steckt.
Das heißt, der Anlass muss gar nicht immer unbedingt die Oper sein, sondern der Anlass kann auch sein, ey Schatz, gehen wir mal raus.
Naja, es gibt ja, also sind wir mal
ehrlich,
es gibt ja sehr, sehr verschiedene Gründe, warum Menschen in ein Opernhaus gehen. Und natürlich ist einer derer, die mich als sozusagen von der Kunst her kommender am meisten interessiert, sich mit dem Werk und der Inszenierung und der Musik auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja auch Gründe, einen Geschäftspartner zu zeigen, was es in der Stadt so gibt, nochmal den alten Hochzeitsanzug auszuführen. Das sind ja alles legitime Gründe. Und ich finde sozusagen als Haus einen dieser Gründe auch nur im Ansatz zu verachten, fände ich sozusagen eine komplette Missachtung des Publikums. Interessant ist, dass es natürlich nur dann funktioniert, wenn es ein Grundvertrauen und auch sozusagen ein Grundfaktum gibt, dass das, was auf der Bühne passiert, meaningful und von richtig toller Qualität ist. Weil ansonsten brechen alle Teilverwendungen und Teilfunktionalitäten eines Opernhauses weg. Das ist, glaube ich, in der Diskussion auch manchmal sozusagen der Trugschluss, zu sagen, wir sprechen nur über Umwegrentabilität. Ja. Gleichzeitig funktioniert die aber ja auch nur dann, wenn die Sache an sich von hoher Bedeutung ist. Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage.
Aber das ist ja genauso wie mit den Snacks. Ja? Also es muss salzig und süß geben. Ja? Und genauso muss es ja in einem Repertoirehaus oder in einem großen Haus wie der Hamburgischen Staatsoper wahrscheinlich auch die Snacks auf der Bühne, also der Content, der eigentliche Grund, auch ganz unterschiedlich sein. Wenn ich das so richtig sehe, jetzt in Hamburg zukünftig, wird am großen Teil eines Repertoires festgehalten und gleichzeitig etablieren sie aber auch Sachen, die für ihre Intendanz stehen. Also zum Beispiel eine Sache Jelinek und sie, eine Trump-Monster, ich hab den
Titel. Monster's Paradise heißt das.
Monster's Paradise, genau.
Ja, genau. Geht nicht nur über Trump, sondern tatsächlich über, wie soll man das sagen, über despotische Herrscherfiguren oder politische Fehlentwicklungen generell so.
Genau, und damit stellt sich natürlich die Frage, wie stelle ich so ein Opernhaus auch in eine Gesellschaft? Mhm. Wir beobachten das momentan, dass die Politik am Rad dreht. Ja, wir wachen jeden Morgen auf mit irgendwelchen, nichts ist mehr wie gestern und übermorgen ist es schon wieder ganz anders und dann ist es doch wieder so. Welche Rolle kommt da eigentlich noch der Oper zu? Ist es eine Ordnung der chaotischen Welt inzwischen? Weil es war ja lange, 2000er Jahre oder so, war das Theater auch der Ort des Skandals und der Aufregung und der Erhitzung einer müden Welt. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, wir brauchen eher einen Kühlschrank.
Naja, ich glaube, das Schöne an Oper und Theater generell ist ja, dass es beides sein kann. Und da würde ich mich jetzt auch gar nicht auf eine Seite schlagen wollen. Also Sie sagen bei
Trump... Gummibärchen und Salzstangen.
Genau. Nee, ja. Und bei Trump, also Sie sagen das bei diesem Stück Monsters Paradise, also ich finde, das ist vielleicht paradigmatisch für die eine Seite. Es ist tatsächlich ein Phänomen, dass Sie also das Phänomen Trump oder generell das, wofür er steht, etwas, was Sie ja analytisch nicht mehr gegriffen kriegen. Also allen steht, und steht ja allen vor Augen, was gewisse AfD-Aussagen, was Verhaltensweisen von Trump ist. Aber Sie kriegen das ja diskursiv eigentlich nicht mehr rational eingefangen, weil dieses Verhalten komplett irrational ist. Insofern ist das ein klassischer Stoff, würde ich sagen, für Musiktheater, weil man da natürlich gewisse Ebenen des Menschseins, so hoch würde ich es hängen, die mit Irrationalität zu tun haben, deutlich besser gegriffen kriegt als in einer klaren, säuberlichen politischen Leitartikelanalyse beispielsweise. Klassischer Fall. Mhm. Ich finde aber umgekehrt auch nicht, dass jedes neue Werk oder auch jedes Repertoirewerk sich immer nur mit diesen quasi tagesaktuellen Fragen direkt befassen muss. Es kann genauso, es gibt immer, ich zitiere gerne da, den klassischen Brecht-Gedanken mit dem Gespräch über Bäume und einer Welt, in der das ein Verbrechen oder nicht ein Verbrechen ist. Und natürlich kann auch das, metaphorisch gesprochen, das Gespräch über Bäume, also gewissermaßen die komplette Versenkung in einen per se nicht politischen Aspekt unseres Daseins, die aber umso stärker mit Achtsamkeit und Genauigkeit betrieben wird, ein politisches Statement sein, weil man sozusagen dem, wie Sie sagen, Chaos außen herum etwas entgegenstellt, was mit Genauigkeit und Präzision zu tun hat. Und auch das kann ein Statement sein. Und ich glaube, ein Spielplan sollte beides bieten.
Ich habe das an mir, stelle ich das fest. Ja? Also vor 10 Jahren hätten Sie mich gefragt, hätte ich gesagt, Eskapismus in der Oper, oh come on, dafür ist das Musical da, dafür ist irgendwie ein Popkonzert da, das sich selbst finanziert. Mhm. Inzwischen kann ich, also mich reizt es nicht, da reinzugehen deshalb, aber ich kann inzwischen ganz viele Menschen verstehen, die sagen, die Welt ist überall aus den Fugen, lasst mir doch bitte meine Tradition der Oper und ich habe da so eine Art Eskapismus. Merken Sie das bei sich auch, dass Sie da so ein bisschen, sagen wir mal, entspannter werden, wenn Leute mit so einer Attitude kommen?
Ach, ich finde Eskapismus, also ist ein Begriff, den ich mir selber jetzt nicht anhaften würde und nicht programmatisch. Ja. Ich versuche tatsächlich schon in dem, wie ich selber als Regisseur arbeite, aber auch in dem, wie ich programmiere, auch wie ich Spielpläne programmiere. Mir ist es eigentlich, ich finde es am spannendsten, wenn ein Werk auf mehreren Ebenen zugänglich ist. Also wenn ein Erstbetrachter, der vielleicht das Werk noch nicht kennt, tatsächlich erstmal in den Kosmos dieses Stückes voraussetzungslos versetzt wird. Mhm. Aber jemand, der ein großes Wissen hat, das Werk schon oft gesehen hat, sich vielleicht schon selber intensiv damit auseinandergesetzt hat, trotzdem einen neuen Aspekt daraus schöpfen kann.
Die große Kunst der Tannenhäuser, ich kann da hinkommen und wirklich bin überwältigt von dem, was ich sehe, mit den ganzen unterschiedlichen auch Entertainment-Ebenen, die es gibt. Und gleichzeitig als Wissender kann ich in den Keller steigen und mir da noch was finden.
Genau, also wenn das gelingt in einer Inszenierung, dann freut mich das sehr. Ja. Aber ich finde,
das ist echt auch schon Highschool. Ne?
Ja, aber wie gesagt, es darf auch das Gegenteil geben. Es darf auch Dinge geben, die befremden und erstmal sozusagen durch Befremdung faszinieren. Ich glaube, ich versuche da gar nicht zu sehr jetzt auch meinen Regiestil als absolut zu setzen, sondern gerade auch jetzt Regiehandschriften einzuladen, die da vielleicht auch ganz anderes machen. Was ich aber schon finde oder was ich entscheidend finde, gerade bei allen Projekten der ersten Spielzeit, so unbekannt da manche Namen erscheinen mögen auf den ersten Blick, sind alles Projekte, die jetzt nicht auf Krawall des Krawalls wegen setzen, sondern die in irgendeiner Form menschenfreundlich, empathisch, auch kommunikativ auf dem Publikum zugehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil warum sollte ich in einen Abend gehen, um mich dann beschimpfen zu lassen? Also ich glaube, diese Zeiten sind wirklich vorbei.
Auch gerade eine Antwort auf unsere Zeit. Ja, genau. Ne? Also es ist genügend Beschimpfung da draußen, genügend Rohheit wahrscheinlich, dass wir wenigstens den Anstand und das, was wir als humanistische Tradition begreifen, doch noch retten können. Lassen Sie mich noch einmal auf diese Dialektik zurückkommen, die Sie eben bei Trump gesagt haben, weil ich weiß noch nicht, ob ich das genau verstehe. Weil auf der einen Seite denke denke ich, Trump ist schon jemand, also stellvertretend für andere Politikerinnen und Politiker, der sozusagen die Inszenierung perfektioniert hat. Auch die Indifferenz der Kultur, die wir eigentlich haben. Mhm. Und Sie sagen, umso wichtiger ist es, dass wir die Kultur haben, um das zu deuten bzw. zu analysieren. Mhm. War denn aber nicht bislang gerade das Tolle an der Kunst ihre Indifferenz? Also haben wir nicht davon gelebt, oder Sie, dass wir das Wissen über die Welt in Frage gestellt haben und unserer Welt Indifferenz geschenkt haben, statt ihr eine Ordnung zu schenken?
Ich glaube, Kunst kann beides so. Und es kann manchmal sogar beides in einem Werk. Also ich glaube jetzt gerade in Bezug auf das Stück Monsters Paradise, natürlich ist eine reine Reproduktion.
Okay, wir kommen, wir haben es verstanden.
das ist sozusagen, nee, aber man kann es ja am besten am konkreten Artefakt sozusagen schildern. Und ich glaube, es gibt nicht diese Dialektik zwischen Indifferenz oder nicht, weil sozusagen jedes Werk steht ja irgendwie in der Welt und verhält sich dazu. Also selbst in der Negation der Zeitläufe gebe ich ja ein Statement dazu ab. Das finde ich sozusagen entscheidend. Ich glaube, wichtig ist, dass das Werk es irgendwo weiterdenkt. So. Und in diesem Werk ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, die Trump-Figur, jetzt komme ich nochmal darauf zurück.
Ist es nur das Weiße Haus, sondern im Programmheft ist das Weiße Haus mit dem Monster, was da rausgeht.
Genau, und die entscheidende Gegenfigur ist eine Figur namens Gorgonzilla, die an Godzilla angelehnt ist. Genau. Und das Stück stellt tatsächlich die Frage, und da kommen wir jetzt zu etwas, was entscheidend ist, stellt die Frage, wie kann man eigentlich sozusagen gegen ein Monster auf dem Thron überhaupt bestehen und funktioniert gegen ein Monster, also so wie Goethe sagt, gegen einen Gott nur ein Gott, so könnte man hier sagen, gegen ein Monster nur ein Monster, Fragezeichen, und muss nicht jede Opposition, die irgendwie wirksam sein muss, selbst schon, die wirksam sein will, selbst monströse Züge annehmen, allein schon, weil sie gegen ein solches Gegenmodell kämpft. Und das sind natürlich Fragen, ich glaube, die entziehen sich dann auch dieser Dialektik, die sie aufgemacht haben. Ob das jetzt mehr Chaos stiftet oder ob das ein Abbild oder ein Weiterführen ist, das ist gar nicht so die Kategorie, in der ich das
einordnen könnte. Das wäre natürlich auch gerne, Trump durch noch mehr Chaos ins Chaos zu stürzen. Das wäre natürlich schon fast unvorstellbar, ja?
Absolut, aber das ist im Grunde das, was glaube ich, ein Kunstwerk auch leisten kann, diese Spur nochmal zu überdrehen.
Müsste er nur auch noch reinkommen. Also Leute, wir gucken Monsters Paradise und wir gucken auch überhaupt den ganzen anderen Kram. Da draußen bleibt ja die Realität trotzdem die Realität. Und die ist nicht immer trumpistisch, sondern die kann auch ganz schnöde deutsch-bürokratisch sein. Nämlich leere Kassen, Kultur steht in Frage, Kölner Oper mehr als eine Milliarde, Stuttgart will umbauen, mehr als eine Milliarde, München muss irgendwie renovieren. Also überall hören wir Milliardenzahlen. Wir haben gerade das kulturelle Politik-Chaos in Berlin mitverfolgt, wo es wahrscheinlich auch so ein bisschen an Antikommunikation zwischen Politik und Kultur gescheitert ist. Und Sie kommen jetzt irgendwie da ins Paradies, Hamburg 11% Etaterhöhung, irgendein Kultursenator, den alle lieb haben, weil er so verkaufen kann, dass er auch noch Ahnung von dem Fach hat. Sind Sie im Paradies gelandet?
Leider muss man auch im Paradies ein bisschen auf die Kasse und Auslastungszahlen gucken. Ja. Genau, nee, die Schlange würde ich jetzt nicht sagen, aber auch im Paradies muss der Apfelbaum erstmal wachsen und fallen. Das Paradies ist kein Schlaraffenland. Ja, also auch da muss quasi erstmal muss die Flora
bewirtschaftet und begossen werden.
Das muss man auch dazu sagen. Aber natürlich freue ich mich jetzt in einer Stadt anzufangen, in der mit dem Geschenk, was auch sehr klug verhandelt wurde von der Kulturpolitik der Stadt, dem neuen Opernhaus, natürlich jetzt nochmal ein sehr spezieller Fokus auf Hamburg als eine Musiktheaterhauptstadt gelenkt wird. Ist es ohnehin schon deutschlandweit, aber eben momentan, was die Besucherzahlen betrifft, vorwiegend durch das Musical getragen, dass da die Oper auch ein bisschen einen höheren Anteil noch dran hat an so einem Begriff. Daran werde ich werken.
Oper, kommen gleich nochmal ganz kurz zu. Was sind denn so die wie muss man sich das vorstellen, die Grundbedingungen von Politik, wenn sie dann auf Kunst trifft? Also irgendwann kommt ja mal der Anruf, Herr Kratzer, toll, wir haben uns für Sie entschieden, wir finden das super, was Sie da vorgestellt haben. Gibt es so gleiche Erwartungen, die Sie auch abgesteckt haben mit Herrn Broster, dass man sagt, weiß ich nicht, an profanen Sachen wie Auslastungszahl, ich meine, das ist nicht so wahnsinnig schwer, die zu steigern, glaube ich, Publikum ansprechen, Outreach, was sind da so die Eckpunkte, die Sie abhaken müssen?
Ich bin ja von der Findungskommission angesprochen worden, ob ich meinen Hut in den Ring werfen möchte, habe mich dann einen Sommer lang einige Monate mit dem Haus beschäftigt. Ich hatte bekanntermaßen hier noch nie inszeniert, insofern musste ich mich da tatsächlich nochmal von außen ein bisschen reinarbeiten und habe dann eine Konzeption für das Haus vorgestellt, die eben offenbar auf sehr breiten Zuspruch bei der Findungskommission im Allgemeinen und Carsten Broster im Speziellen stieß. Und das waren dann aber auch die Grundlagen unserer Gespräche. Also es ist jetzt nicht so, dass da noch weitere Bedingungen an mich herangetragen wurden. Es war also sehr positiv im Dialog. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte auf jeden Fall versuchen, man kann das ja auch gar nicht kalkulieren, manchmal wird ein Werk nicht fertig, aber trotzdem in jedem Jahr eine große Uraufführung zu machen, weil ich das für eine entscheidende, ja, also entscheidender Teil der DNA der Hamburgischen Staatsoper halte und der Staatsoper Hamburg. dass hier wirklich maßgebliche Werke, die auch bleibend sich im Repertoire verankert haben, uraufgeführt wurden, hierfür entstanden sind. Das war mir wichtig. Das ging auch alles mit ein paar Absicherungen finanziell in diesem Bereich einher. Da habe ich ein paar
wichtige... Da auch eine Kostenfrage sowas, ne?
Genau, natürlich. Eine Uraufführung kostet natürlich mehr, als wenn Sie eine Traviata, nochmal spielen. Und es gibt aber keine, das sage ich auch immer sehr, sehr klar dazu, es gibt keine vertraglich fixierten Zahlen, was Erwartungshaltung, was Auslastung betrifft. Also natürlich habe ich, also möchte je, ich glaube, zeigen Sie mir den Intendanten, der nicht möchte, dass das Haus voll ist und brummt. Natürlich ist das das oberste Ziel. Tatsächlich ist aber im ersten Jahr ist auch irgendwo nicht das oberste Ziel, sondern da geht es eher erstmal darum, abzustecken, was kann dieses Haus sein, auch mit ein paar Projekten, die eben außerhalb des ganz, ganz klassischen Repertoires agieren, zu gucken, wo kriegt man auch neue Besuchergruppen, alte Besuchergruppen interessiert. Ja. Das ist, glaube ich, in der ersten Spielzeit, deswegen habe ich die auch genannt, alles, was Oper kann und nicht Kassel machen um jeden Preis.
Ja. Ja, so, das kommt das für die zweite Spielzeit.
Genau,
das
kann
jetzt zocken wir euch ab.
Nein, also es ist alles. Aber wie gesagt, es wird im zweiten Jahr ein bisschen mehr Kernrepertoire auch geben, weil das natürlich auch dann erneuert werden muss, aber wie an jedem Repertoirehaus turnusmäßig. Aber das war jetzt nicht das allererste Ziel fürs erste Jahr.
Kommen wir zu dem großen Geschenk, das mit Ihrem Antritt, wahrscheinlich war es vorher überhaupt nicht klar, oder? Lag das schon in der Luft, bevor Sie in der gekommen
sind? Es gab ja schon Gespräche, die waren da aber noch mit ganz anderen Bedingungen verknüpft. Ja, genau. Insofern war ahnbar, dass sich da vielleicht noch was tut, aber es war jetzt nicht fixiert.
Also da kann ich auch nur aus meiner Perspektive sagen, ich bin da so ein bisschen indifferent. Ja? Also auf der einen Seite finde ich, ist es Aufgabe eines Staates, ein Opernhaus zu pflegen, weil wir bezahlen das ja auch alle irgendwie. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn da jemand kommt mit so viel Kohle und sagt, ich schenke es euch, why not? Ja, dann gibt es diese ganz natürlich viele moralische Fragen, die auch debattiert werden. Steuern werden in der Schweiz bezahlt, ein bisschen Opernhaus in Hamburg geschenkt, Vergangenheit und so weiter und so fort. Treibt sie das auch manchmal so in auf jeden Fall Fragen der Moral, wie wirken Sie sowas für sich ab? Weil es ist ja kein unproblematisches Geschenk, das kann man ja mal sagen. Mhm. Also Geschenke sind nie unproblematisch, auch wenn meine Tante Ella mir früher was geschenkt hat. Das war auch
hat sie da auch was verknüpft mit
Erwartungen
zum
Rasenmähen oder so?
Ja, genau. Nee, natürlich gucken wir da sehr genau drauf. Also ich bin ja in einer anderen Situation, weil wir ja als Nutzer ja in dem Sinne gar nicht direkter Empfänger des Geschenks sind, sondern später Nutzer dessen, was die Stadt uns dann zur Verfügung stellt. Insofern ist das, glaube ich, auch nochmal eine merkwürdige Zwischenposition. Ich glaube, die Kunst, und das sage ich jetzt auch mal bewusst, hat sozusagen auch Möglichkeiten, auf so moralische Fragen in einer ganz anderen Weise zu reagieren als ein Leitartikel. Also ich glaube, da gibt es auch nicht schwarz und weiß.
Ja. Das ist wieder in der Indifferenz auch, ja?
Genau, aber Indifferenz ist, glaube ich, ist der falsche Begriff. Ich würde Dialektik an die Stelle setzen. Nee, weil tatsächlich, also mein künftiger GMD, Oma Meyer-Welber, der sagte, und das finde ich auch in dieser Klarheit auch eine spannende Aussage, der sagte, ihm ist es lieber, wenn dieses Geld in ein Opernhaus gesteckt wird, als dass es in der Schweiz auf einem Konto rumliegt. Und das ist, das mag banal klingen, da liegt aber auch eine große Wahrheit drin. So. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, dass dieses Geschenk at the end of the day der Kunstform, der Institution, der Stadt auch wirklich etwas substanziell Gutes beschert. Und darin sehe ich eigentlich meine Hauptaufgabe jetzt als Nutzer. In dem Planungsprozess, der jetzt anläuft und auch schon zeitlich auf Hochtouren läuft, eben die Perspektive meiner Mitarbeitenden, des Hauses einzubringen, später auch des Publikums, der Kunst an sich, damit da eben nicht nur ein repräsentativer Bau entsteht, sondern einer, der auch wirklich große Kunst möglich macht und den Mitarbeitenden ideale und deutlich bessere Arbeitsbedingungen gewährleistet.
Für die große Kunst sind Sie zuständig dann wahrscheinlich noch immer, wenn das Ding mal irgendwann gebaut ist. Aber für die Planung, da können Sie mitsprechen. Mhm. Es gibt einen Vorschlag, glaube ich, von Kühne. Wir haben eben schon über neue Formen von Konzerthäusern, von Opernhäusern geredet. Mhm. Hier ist es, glaube ich, so, es ist definitiv ein klassisches Opernhaus, was da gebaut werden soll.
Der große Saal wird ganz klassisch eine Guckkastenbühne sein mit annähernd der Platzzahl, die das Haus auch jetzt schon hat. Das ist eindeutig Wunsch der Stadt, Wunsch des Stifters.
Genau. Und was alles drumherum passiert, da ist man jetzt in Dialogen.
Genau, also gerade in Hamburg ist ja so ein, was ich schade finde im Moment, wir haben eigentlich eine kleine Spielstätte, die aber für viel Repertoire nicht geeignet ist, weil die einfach sehr klein ist. Die hat so maximal 120, 150 Plätze, ist wirklich eigentlich noch kleiner als eine klassische Studiobühne. Das heißt aber alles, was Kammeropern betrifft, kleinere Barockopern, das können Sie momentan in Hamburg eigentlich nicht als Opernhaus auf einem professionellen Niveau spielen, weil diese kleine Bühne deutlich zu klein wäre und das große Haus für viele dieser Stücke einfach auch deutlich zu groß. Und das ist eigentlich eines meiner ganz pragmatischen höchsten Ziele, dass wir da eine seriöse, kleinere Spielstätte kriegen, die einfach eine große Repertoirelücke, die es in einer Stadt wie Hamburg nicht geben sollte, schließen kann.
Letzte Frage, wo ein neues Gebäude entsteht, können auch neue Strukturen entstehen überhaupt, dass Sie als Regisseur, der ja nun nicht den Aufträgen hinterherlaufen muss, sondern wer eher geworfen werden mit Aufträgen. Tun Sie sich das an, so einen Job, eben, haben wir angefangen, Salzstangen und Gummibärchen zu organisieren, Toilettensituationen zu checken und bester Gastgeber Deutschlands zu werden. Ja, ist ja sowas, wo man, muss man auch für gemacht sein. Ist das auch etwas, was Sie aus Ihrer Erfahrung als Regisseur mit einbringen, zu sagen, diese Stadttheaterstrukturen in Deutschland, wenn sie Zukunft haben sollen und wenn wir sie uns weiter leisten sollen und legitimieren wollen vor Steuerzahlern und Steuerzahlern, muss sich da was ändern, beziehungsweise die Ansprüche, die ich als Künstler an so ein Haus habe, haben sich auch geändert. Gibt es da so Strukturwandel, wo Sie sagen, also in 5, 6 Jahren, dafür sollte auch strukturell diese Staatsoper Hamburg stehen?
Ja, natürlich. Also da, aber das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das durchzieht quasi ja alle Gewerke, das Repertoiresystem, das Abosystem. Natürlich wird sich da in den nächsten 6 bis 10 Jahren, werden sich da größere tektonische Verschiebungen ergeben. Es wäre jetzt aber wohlfeil zu sagen, es ist exakt dies der Plan, dass ich an diesem Haus durchsetze. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel das Abosystem, habe ich jetzt im ersten Jahr noch überhaupt gar nicht angerührt, weil wir haben einen riesigen, tollen Abonnentenkreis. Warum sollte man da im Moment was ändern? Trotzdem merkt man natürlich auch hier Zahlen in Abonnements in ganz Deutschland weit eher rückläufig, als dass es viele Neuabos gibt. Und ich glaube, das muss man im laufenden Betrieb sozusagen
strukturieren. Strukturen für Regisseure oder Künstlerinnen und Künstler, gibt es da was, wo Sie sagen, das will ich verbessern?
Natürlich möchte ich gerne ein Haus sein, das die Bedingungen schafft, die ich gerne an Häusern vorfinde, was Planbarkeit betrifft, was Verfügbarkeit von Solisten, Solistinnen betrifft, was auch sozusagen die Unterstützung durch die Gewerke des Hauses betrifft. Da gibt es ganz viel.
Kommen jetzt neue Tarifverträge nach dazu?
Genau. Das ist eine große Herausforderung, die natürlich einerseits komplett ihre Berechtigung haben, andererseits natürlich die Planbarkeiten für das Haus auf einem immensen Weg erschweren. Aber das sage ich jetzt sozusagen gar nicht, kritisierend, weil diese Bedingungen ja auch total wichtig sind für die Mitarbeitenden, aber das ist jetzt Teil of the Job Description. Es bringt jetzt nicht sozusagen als Gastregisseur irgendwie einen Wunsch zu formulieren und dann beleidigt abzureisen, wenn der nicht erfüllt wird, sondern jetzt tritt man eben in den harten Bereich der Realpolitik ein und das ist ja auch interessant.
Gilt auch für die Regisseure, die jetzt kommen, ja, zu Ihnen als Intendant, genau.
Ich versuche denen schon die Schutzzone zu bieten, die ich sozusagen an den Häusern, wo ich am liebsten gearbeitet habe, die mir dort auch geboten wurde. Also es ist gar nicht so, dass alles schlecht war. Ich habe ja an vielen Häusern immer wieder und gerne gearbeitet. Klar. Und dass man solche Bedingungen auch am eigenen Haus herstellt, finde ich schon wichtig. Ob das dann klappt, ist eine andere Frage in jedem einzelnen Fall, aber zumindest wäre das Ziel.
Wir werden sehen, wer alles beleidigt abreißt. Ich glaube, das sind nicht so viele. Das glaube ich auch. Liebe Leute da draußen, wir haben 20 Minuten geredet. Das Tolle mit Tobias Kratzer ist, 20 Minuten reden sind wie 40 Minuten mit anderen Leuten. Also ihr könnt das auch auf die Hälfte der Geschwindigkeit stellen und nochmal abspielen. Vielen herzlichen Dank, Tobias Kratzer. Toi, toi, toi für die nächste Saison. Und wir werden auf jeden Fall kommen und gucken.
Danke. Das freut mich. Wird schon schief gehen.
Tobias Kratzer war das. Ja, ist das nicht wunderbar, wenn man Gäste hat, die noch schneller reden und vor allen Dingen noch schneller denken als man selbst. Das war so ein bisschen der Lucky Luke der Opernregie und der Opernintendanz. Viele großartige Anregungen, viele Sachen zum Weiterdenken hier von Tobias Kratzer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf den jeweiligen Podcast-Portalen, die ihr so hört. Wenn ihr tägliche News aus der Welt der Klassik haben wollt, backstageclassical.com ist eure Adresse. Ihr könnt uns folgen natürlich auf Blue Sky, auf Instagram oder auf Facebook. Und neuerdings haben wir auch einen Merch-Shop von Backstage Classical. Passend zu Tobias Kratzer gibt es zum Beispiel ein Sweatshirt oder ein T-Shirt zu kaufen mit dem Aufdruck, er darf das Regietheater. Ansteuern könnt ihr den Shop auf unserer Seite auf backstageclassical.com, wenn ihr unter Service geht und dann guckt doch mal vorbei. Und mit allen Dingen, die euch da Freude machen, unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit bei Backstage Classical. So, das war's. Haltet die Ohren steif, macht's gut, bis bald.